NDR Info. Themen des Tages.
Mit Sebastian Ottowitz, die NDR Info Themen des Tages, an dem Putin Friedensgespräche vorschlägt. Am Tag nach der Einigung zwischen Indien und Pakistan auf eine Waffenruhe und am Tag nach dem Aufstieg des HSV in Liga 1, dem Abstieg von Holstein Kiel aus Liga 1. Und zur Stunde versucht der FC St. Pauli, den Klassenerhalt klarzumachen. All das in unseren NDR Info Themen des Tages. Zuerst aber zu einem Schlussstrich, den wir jetzt ziehen können unter eine wochenlange Diskussion und unter wochenlange Spekulationen. Die SPD-Chefin Saskia Esken tritt nicht mehr zur Wiederwahl als Parteivorsitzende an. Das hat das ARD-Hauptstadtstudio exklusiv erfahren. Peter Sönnigsen über die Beweggründe von Saskia Esken.
Dem ARD-Hauptstadtstudio sagte Esken: Ich hatte die Freude und die Ehre, 6 Jahre lang die Vorsitzende der Partei zu sein. Nun ist es an der Zeit, der SPD Raum für Erneuerung zu geben. Auf dem Parteitag im Juni wählt die SPD eine neue Parteiführung. Wer dann Nachfolgerin von Saskia Esken werden soll, ist noch unklar. Seit Wochen stand Esken in der Kritik, während ihr Co-Parteichef Lars Klingbeil nach der für die SPD verpatzten Wahl zum mächtigen Mann in der SPD aufstieg und nun Vizekanzler ist, blieb für Esken kein Platz in der Regierung. Seit 2019 war Esken Vorsitzende der SPD, zunächst als Doppelspitze mit Norbert Walter-Borjans. Seit 2021 hat sie die Partei gemeinsam mit Lars Klingbeil geführt.
Saskia Esken tritt also nicht wieder als SPD-Chefin an. Moskau in der vergangenen Nacht. Da setzt sich Präsident Putin mitten in der Nacht vor die Fernsehkameras und hat einen Vorschlag dabei. Er bietet der Ukraine direkte Friedensgespräche an, schon in der kommenden Woche, auf neutralem Boden und angeblich ohne Vorbedingungen. Der Wendepunkt im Ukraine-Krieg oder nur simulierte Diplomatie? Unser Korrespondent ordnet diese Initiative gleich in einem Kommentar ein. Vorher alles Wichtige von Björn Blaschke zu dem Vorstoß von Wladimir Putin.
Ein genaues Datum mit Adresse, das bot Präsident Wladimir Putin der Ukraine in den frühen Sonntagmorgenstunden. Wir schlagen vor, unverzüglich am nächsten Donnerstag, dem 15. Mai, in Istanbul zu beginnen. Mit direkten russisch-ukrainischen Gesprächen. Das war einerseits eine Überraschung, zumal Putin ja gerade erst seine einseitig ausgerufene Waffenruhe beenden ließ. Eine Überraschung auch, weil die Einladung wie aus heiterem Himmel zu kommen schien. Obendrein sollen die Verhandlungen sozusagen von jetzt auf gleich starten. Andererseits keine Überraschung. Russlands Präsident hat sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine immer gesprächsbereit gezeigt. Das betonte im April einmal mehr sein Sprecher Dmitri Peskow. Präsident Putin sprach mehrfach über seine Bereitschaft, strittige Fragen durch Verhandlungen zu lösen. Was aber genau soll da in Istanbul zwischen den Kriegsparteien besprochen werden? Putin ist auf die Forderung der Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Polen, Großbritannien und Deutschland nur indirekt eingegangen. Die europäischen Politiker hatten an der Seite des ukrainischen Staatsoberhauptes Selenskyj eine bedingungslose und mindestens 30 Tage dauernde Feuerpause verlangt, um Friedensverhandlungen vorzubereiten. Putin drehte das in der Nacht zum Sonntag um. Wir schließen nicht aus, dass es im Laufe dieser Verhandlungen möglich wird, eine neue Waffenruhe und einen echten Waffenstillstand zu vereinbaren. Also nicht wie von den Europäern verlangt, erst eine Waffenruhe und dann Verhandlungen, sondern erst Verhandlungen und aus denen folgend eventuell eine Waffenruhe. Direkte Gespräche unter Feuer. Ansonsten machte Putin deutlich, dass er bei seinen Maximalforderungen an die Ukraine bleiben will. Wir sind auf ernsthafte Verhandlungen mit der Ukraine eingestellt. Ihr Ziel besteht darin, die Ursachen des Konflikts zu beseitigen und einen langfristigen, dauerhaften Frieden mit historischer Perspektive zu schaffen. Die Ursachen des Konfliktes, die liegen laut Putin darin, dass die ukrainische Staatsführung ein Nazi-Regime sei, das bekämpft werden müsse. Selenskyjs Apparat unterdrücke die russischsprachige Bevölkerung der Ukraine. Außerdem strebe das Land in die NATO, was Moskaus Sicherheit bedrohe. Daher fordert Putin, dass die Ukraine einem NATO-Beitritt eine Absage erteilt und anerkennt, dass die 4 Regionen, die Russland zumindest teilweise besetzt hat, russische Staatsgebiet seien. Eben Maximalforderungen, die aus Putins Sicht gar nicht zur Verhandlung stehen. Warum dann die Einladung zu direkten Gesprächen? Mit der Einladung gibt sich Putin diplomatisch geschickt, gesprächsbereit und friedenswillig. unterstrich auch sein Sprecher Peskow. Dauerhafter Frieden kann nur durch ernsthafte Verhandlungen erreicht werden. Die Bereitschaft zu diesen Verhandlungen hat der Präsident nun gezeigt und demonstriert. Wenn die direkten Gespräche tatsächlich zustande kommen, heißt das noch lange nicht, dass sie auch zu einer Waffenruhe oder gar zu Frieden führen.
Björn Blaschke berichtete. Ja, dass es überhaupt zu solchen Gesprächen kommen kann, dafür müsste die andere Seite, in dem Fall die Ukraine, auch erst einmal bereit sein für diese Gespräche. Putin will nicht hinter seine Maximalforderungen zurück. Der ukrainische Präsident Selenskyj wertet diesen russischen Vorschlag trotzdem zumindest als positives Signal. Die ganze Welt habe darauf sehr lange Zeit gewartet, schrieb er. Der erste Schritt, um einen Krieg zu beenden, müsse aber eine Waffenruhe sein. Und ganz ähnlich sieht das der Bundeskanzler Friedrich Merz. Markus Zambade.
Merz stellt dem russischen Präsidenten Putin eine klare Bedingung. Erst müssen die Waffen schweigen, dann können Gespräche beginnen. Merz positioniert sich damit genauso wie der französische Präsident Emmanuel Macron. Der Kanzler nennt es zwar ein gutes Zeichen, wenn die russische Seite jetzt Gesprächsbereitschaft signalisiert, das sei aber bei weitem nicht hinreichend. Merz weist darauf hin, die ukrainische Regierung habe einer 30-tägigen Waffenruhe ohne Wenn und Aber zugestimmt. Kanzler Merz ist gerade erst zurück von einem eintägigen Besuch in Kiew. Zusammen mit Frankreichs Präsident Macron, dem britischen Premier Starmer und dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk. Die vier wollten mit ihrer gemeinsamen Reise europäische Geschlossenheit demonstrieren. Sie fordern von Russland, einer längeren Waffenruhe zuzustimmen und drohen andernfalls mit neuen Sanktionen. Die Europäer betonen, sie hätten sich bei ihrem Vorgehen auch mit US-Präsident Trump abgestimmt.
Putin schlägt Gespräche vor, die Ukraine und ihre Partner wollen aber erst einmal eine Waffenruhe. Also das, was sie gestern der russischen Seite vorgeschlagen hatten. Wie die beiden Initiativen einzuordnen sind, dazu jetzt der Kommentar von Peter Sawicki, unserem Korrespondenten in Kiew.
NDR Info. Die Meinung.
Derart auf dem falschen Fuß erwischt, hat man Dmitri Peskow lange nicht mehr erlebt. Es sei eine neue Situation entstanden. Man müsse erst eine Haltung dazu finden, sagte Wladimir Putins Sprecher am Samstagabend, als er zur neuen westlichen Forderung befragt wurde. In Kiew hatten vier europäische Unterstützer der Ukraine Moskau ein Ultimatum gestellt. Entweder schweigen ab Montag bedingungslos und für mindestens 30 Tage die Waffen oder der Druck auf Russland werde erhöht. Ökonomisch, politisch und gegebenenfalls in Form von weiterer Militärhilfe. Die russische Reaktion folgte in der Nacht. Machthaber Putin stellte direkte Gespräche mit der Ukraine in Aussicht. In Istanbul, beginnend noch in den kommenden Tagen. Als Zeichen einer plötzlichen Friedfertigkeit ist Putins Angebot aber mitnichten zu verstehen. Bei der genauen Betrachtung offenbaren sich altbekannte Narrative. Istanbul spielt hier eine zentrale Rolle. Dort seien Friedensgespräche vor 3 Jahren schon weit fortgeschritten gewesen. Doch Kiew habe sie auf Drängen des Westens verworfen. Diese regelmäßig auch von kaum verkappten Kreml-Freunden wie Sarah Wagenknecht verbreitete Lüge ist mehrfach von Fachleuten mit Fakten widerlegt worden. Vielmehr waren Russland und die Ukraine im Frühjahr 2022 weit von einer Einigung entfernt. Und es war Russland, das seine Istanbuler Delegationsteilnehmer zurückpfiff, nachdem diese erklärt hatten, ein Waffenstillstand sei in greifbarer Nähe. Zudem hatte Putin damals gesagt, nicht direkt mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj verhandeln zu wollen. Auf die Forderung der 30-tägigen Waffenruhe, die an sich seit Mitte März im Raum steht, ist Putin aber nicht eingegangen. Das zeigt, er will die Kämpfe unabhängig von möglichen Gesprächen fortsetzen, was zu Lasten zahlreicher Zivilisten geht. Neuerliche Luftangriffe am Wochenende unterstreichen dies. Der Kriegsherr aus dem Kreml will politisch außerdem nicht als Getriebener wirken, indem er nun abermals die Ukraine unter Zugzwang zu setzen versucht. Doch die Tatsache, dass sich Putin in dieser Form geäußert hat, zeigt auch, dass Druck auf Moskau wirkt. Insofern hat der gemeinsame Auftritt von Selenskyj mit Keir Starmer, Donald Tusk, Emmanuel Macron und Friedrich Merz am Samstag in Kiew eine erste Wirkung erzielt. Gleichzeitig nimmt sich der Westen mit dem Ultimatum auch selbst in die Pflicht. Er muss Putin nun zur geforderten Waffenruhe drängen, notfalls mit dem angedrohten höheren Druck. Zweifel sind da durchaus angebracht. Ist man wirklich bereit, die ganz scharfen Schwerter zu ziehen, also etwa endlich russische Vermögenswerte zu konfiszieren? Nach dem Treffen in Kiew geht es auch um die Glaubwürdigkeit der Ukraine-Unterstützung. Kiews Partner dürfen sie nicht verspielen.
Das war die Meinung von Peter Sawicki, unserem Korrespondenten in Kiew. Was also wird passieren? Eine Waffenruhe, Friedensgespräche? Beides? Es ist noch sehr viel unklar im Krieg zwischen dem Aggressor Russland und der Ukraine. In einem anderen Konflikt aber ist man schon einen Schritt weiter. Seit gestern Nachmittag ist zwischen Indien und Pakistan eine Waffenruhe in Kraft. Viele atmen erst einmal tief durch, denn immerhin bedeutet das, die beiden Atommächte greifen sich vorerst nicht mehr gegenseitig an. Franziska Amler mit Reaktion.
Auf den Straßen beider Länder wurde der Durchbruch von erleichterten Menschen gefeiert. So etwa im pakistanischen Lahore. Hier schwenkten Menschen auf Motorrädern pakistanische Flaggen. Anwohner Mubashir Yassin, ein junger Mann, sagte der Nachrichtenagentur AFP, der von den Vereinigten Staaten vermittelte Waffenstillstand, wäre er vor dem Krieg zustande gekommen, hätten die Schäden, die beide Länder erlitten haben, vermieden werden können. Keines der beiden Länder hätte Verluste erlitten. Dennoch, besser spät als nie. Die USA hatten zwischen den beiden Atommächten vermittelt, offenbar aus Sorge vor einer drohenden Großeskalation des Konflikts. US-Präsident Trump ließ es sich nicht nehmen, als erster den Waffenstillstand zu verkünden, noch bevor die beiden Länder selbst öffentlich Stellung bezogen. Nach der überraschend vereinbarten Waffenruhe will er sich nun weiterhin um eine dauerhafte Lösung bemühen. Ich werde mit Indien und Pakistan zusammenarbeiten, um zu sehen, ob nach 1000 Jahren eine Lösung für die Kaschmir-Frage gefunden werden kann, erklärte Trump auf seiner Plattform Truth Social. Zudem kündigte er an, den Handel mit beiden Staaten ausweiten zu wollen. Er sei, so wörtlich, sehr stolz auf die starke und unerschütterliche Führung in Pakistan und in Indien. Millionen Menschen hätten sterben können, so Trump weiter. Dass Indien einen Vertrag ausgesetzt hat, der die Wassernutzung des Indus und seiner Nebenflüsse in beiden Ländern regelt, gehört zu den größten Streitpunkten. Noch gestern Morgen schien eine Waffenruhe unerreichbar. Indien und Pakistan hatten ihren jahrzehntelangen Konflikt erneut verschärft und unter anderem Luftwaffenstützpunkte des jeweils anderen angegriffen. Auch das Auswärtige Amt zeigte sich erleichtert. Der nun erzielte Waffenstillstand sei ein erster wichtiger Schritt aus der Spirale der Eskalation, hieß es aus Berlin. Doch am Abend wirkte die gerade erst vereinbarte Waffenruhe bereits brüchig. Augenzeugen berichteten von mehreren lauten Explosionen im indisch kontrollierten Teil der Region Kaschmir. Außerdem kam es zu einem Stromausfall. Indien warf den pakistanischen Streitkräften Verstöße gegen die Feuerpause vor. Der Staatssekretär im Außenministerium Misri erklärte:
"This is a breach of the understanding arrived at."
Dies stellt einen Bruch der heutigen Vereinbarung dar. Die Streitkräfte reagieren angemessen und entschlossen auf diese Verstöße. Und wir nehmen diese Vorfälle äußerst ernst. Wir fordern Pakistan auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diese Verstöße zu unterbinden und der Situation mit Ernsthaftigkeit und Verantwortung zu begegnen.
And deal with the situation with seriousness and responsibility.
Pakistan wies die Vorwürfe aus Neu-Delhi entschieden zurück. In den vergangenen Stunden wurden keine neuen Angriffe gemeldet. Für morgen sind offenbar Gespräche zwischen den Militärführungen beider Länder geplant. Dabei soll es um die konkrete Umsetzung der Waffenruhe gehen.
Im Moment hält diese Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan also. Bei einem weiteren Konfliktherd wäre es dringend nötig, dass die Waffen schweigen, damit die Zivilbevölkerung versorgt werden kann. Genau darauf hat der neue Bundesaußenminister Wadephul heute in Israel aufmerksam gemacht. Gemeint ist natürlich der Krieg im Gazastreifen. Georg Schwarte über den Appell des CDU-Politikers.
Der deutsche Außenminister hat Israel aufgefordert, möglichst bald mit der Hamas in ernsthafte Waffenstillstandsverhandlungen einzusteigen. Bei seinem ersten Besuch in Israel hatte sich Wadephul bei einem gemeinsamen Presseauftritt mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar zur Sicherheit Israels als deutscher Staatsräson bekannt. Diese Staatsräson aber bedeutet nicht, so Wadephul, dass man einander nicht auch kritisieren könne. Der Minister sprach anschließend offen die seit März von Israel wieder aufgenommenen Kampfhandlungen an und kritisierte, dass seit 70 Tagen keine humanitären Hilfslieferungen mehr den Gazastreifen erreichten.
Deswegen erlaube ich mir diese ehrlichen und sorgevollen Worte. Ich bin nicht sicher, ob so alle strategischen Ziele Israels erreicht werden können, ob dies langfristig der Sicherheit Israels dient.
Wadeful begrüßte die Aussage seines israelischen Amtskollegen, dass die Palästinenser dauerhaft im Gazastreifen bleiben sollten und Israels Präsenz dort zeitlich begrenzt sei. Der 62-jährige CDU-Politiker forderte eine sofortige Waffenruhe und die Freilassung aller noch von der Hamas festgehaltenen Geiseln, darunter auch deutsche Staatsbürger. Israels Außenminister bedankte sich für eine Einladung nach Deutschland und nannte Kanzler Merz und den deutschen Außenminister wahre Freunde Israels. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit traf der CDU-Politiker anschließend noch den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Wadeful hatte am Morgen die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Im Laufe des späteren Nachmittags stand noch ein Treffen mit dem Ministerpräsidenten der Palästinenserbehörde in Ramallah im Westjordanland auf dem Programm.
Georg Schwarte aus Israel. Der Gaza-Konflikt, die Situation zwischen Indien und Pakistan und natürlich der Krieg in der Ukraine. Diese aktuellen Entwicklungen in allen drei Fällen sind Teil unserer NDR-Info-Themen des Tages, wie eben gehört. Sie sind aber auch die Themen des Tages für Papst Leo XIV. Zumindest hat er diese Themen aufgegriffen bei seinem ersten öffentlichen Gebet auf dem Petersplatz in Rom. Jan-Christoph Kitzler war heute Mittag mit dabei.
Volksfeststimmung am Petersplatz. Wer in Rom ist, kann normalerweise hier den Papst sehen, wenn er sonntags um 12 Uhr mittags das Angelusgebet bzw. in der Osterzeit das Regina Coeli spricht. An diesem ersten Sonntag von Leo XIV. Waren Zehntausende gekommen. Da traf es sich gut, dass gerade viele Blaskapellen zu ihrem Treffen im Heiligen Jahr in Rom sind. Um 12 Uhr öffnete sich nochmal der Vorhang auf der Mittelloggia von St. Peter, wo sich Papst Leo XIV. Am Donnerstag nach seiner Wahl erstmals öffentlich gezeigt hatte. Ganz in Weiß trat er heute auf und wünschte zunächst mal einen schönen Sonntag.
Grazie a tutti voi, buona domenica a tutti.
Schon seit mehr als 800 Jahren wird das Regina Coeli, ein Maria gewidmeter Text, gesungen. Doch einen Papst hat man in Rom schon länger nicht mehr singen hören.
Regina Coeli, laetare, alleluia.
Die Worte, die der Papst an diesem Sonntag an die vielen Menschen auf dem Petersplatz richtete, wurden dann auch politisch. Er forderte einen dauerhaften Frieden in der Ukraine, erinnerte an den Konflikt zwischen Indien und Pakistan und forderte für den Gazastreifen einen Waffenstillstand, die Wiederaufnahme humanitärer Hilfslieferungen und die Freilassung der Geiseln. Angesichts des heutigen dramatischen Szenarios eines dritten Weltkriegs appelliere ich, wie schon so oft, Papst Franziskus an die Mächtigen der Welt und wiederhole den immer aktuellen Aufruf, wieder Krieg.
Mai più la guerra.
Bei den vielen Menschen auf dem Petersplatz kamen diese Worte gut an. Viele verschiedene Fahnen wurden geschwenkt. Der neue Papst wurde in den USA geboren, hat früher jahrelang in Rom gelebt und dort unter anderem den Augustinerorden geleitet und war lange in Peru als Missionar und Bischof. Deshalb waren auch etliche Menschen aus Peru gekommen, um den neuen Papst als einen der ihren zu feiern, wie diese Frau.
El Papa nos ha enseñado mucho en Peru.
Der Papst hat uns in Peru sehr viel beigebracht. Der Papst ist Peruaner. Einem Peruaner ist es egal, wo er geboren wurde. Und es ist der Papst, den die Welt jetzt braucht. Auch für die Römer ist der Papst, egal wo er herkommt, auch immer einer der ihren, meint eine andere Gläubige auf dem Petersplatz. Er ist sehr jovial, auch sehr empathisch, mehr als man dachte. Er gefällt uns, das ist ein Papst, den wir mögen werden. Vor allem auch die Friedensbotschaft des Papstes hat die Menschen beeindruckt, wie diesen Mann aus Gambia. Überall gibt es Konflikte, in Westafrika, Ostafrika, im Kongo, hier gibt es die Ukraine, Indien und Pakistan, überall. Er kann es nicht allein tun, aber der Papst ist eine wichtige Kraft, er kann die Führer der Welt beeinflussen, etwas zu tun. Es scheint, als habe der Papst den richtigen Ton getroffen, auch weil er sich auf seinen Vorgänger Franziskus bezogen hat und auch mit einem Zitat von Johannes Paul II., das er an die jungen Menschen auf dem Petersplatz richtete: Habt keine Angst.
E ai giovani dico non abbiate paura.
Jan-Christoph Kitzler aus Rom. Dieser Sonntag ist ein Wahlsonntag hier bei uns im Norden, und zwar in Mecklenburg-Vorpommern. Vor gut 50 Minuten haben die Wahllokale geschlossen, jetzt werden die Stimmen ausgezählt. In 4 Landkreisen, in Neubrandenburg und in vielen Gemeinden wurde abgestimmt über neue Landrätinnen und Landräte und neues Spitzenpersonal in den Rathäusern. Bis es Ergebnisse gibt, wird es aber noch dauern. Michael Klingemann erklärt mal, worum es eigentlich genau ging.
9 Männer wollen Oberbürgermeister von Neubrandenburg werden. Die Wahl war nötig geworden, weil Amtsinhaber Witt nach Anfeindungen und einem Stadtvertreterbeschluss gegen die Regenbogenflagge am Bahnhof zurückgetreten war. Erreicht heute keiner der Kandidaten 50% der Stimmen, wird in 2 Wochen eine Stichwahl nötig. Das gilt auch für die Landratswahlen in Ludwigslust-Parchim, der Mecklenburgischen Seenplatte, in Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald. In kleineren Gemeinden fanden heute auch Bürgermeisterwahlen statt, und zwar in Binz, Gralmüritz, Grabow, Schmatzin und in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft. In der Gemeinde Rupkow waren die Bürger aufgerufen, darüber zu entscheiden, welcher Ortsteil den Straßennamen Dorfstraße behalten darf und in welchen Ortsteil die Dorfstraße umbenannt werden soll.
Besonders viel Aufmerksamkeit haben die Landratswahlen bekommen, weil in mehreren Kreisen auch AfD-Vertreter gute Aussichten auf den Einzug in die Stichwahl haben. Alles Wichtige zu diesen Wahlen finden Sie auch auf ndr.de und in der ndr-Info-App. Und Ergebnisse, die erwarten wir dann im Laufe des Abends. Schon gestern Abend gab es für die Fußballfans im Norden wichtige Ergebnisse. Holstein Kiel steigt nach nur einem Jahr wieder aus der ersten Liga ab. Dafür ist der Hamburger SV nach 7 Jahren zurück im Oberhaus. Und zur Stunde versucht der Stadtrivale, der FC St. Pauli, den Klassenerhalt in der ersten Liga perfekt zu machen. Mats Nicholson.
Ja, und es sieht sehr gut aus für den FC St. Pauli. Nach einer knappen Stunde führt das Team vom Hamburger Millerntor mit 2:1 beim Champions-League-Kandidaten Eintracht Frankfurt und würde mit diesem Sieg ganz sicher in der Fußball-Bundesliga bleiben. Wir sind gleich auch nochmal live in Frankfurt dabei. Borussia Dortmund setzt die große Aufholjagd auf die Champions-League-Plätze fort. Der BVB gewann 4:1 auswärts beim neuen deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen und störte damit die Leverkusener Abschiedsfeiern. Luise Kropf berichtet aus Leverkusen.
Xavi halte es nach Schlusspfiff durch die Arena in Leverkusen. Auch der Abschied von Jonathan Tah ging unter die Haut. Der Innenverteidiger griff sich vor der Fankurve stehend das Mikro und blickte auf bewegende 10 Jahre im Verein zurück. Gekrönt mit dem Doublesieg in der letzten Saison, gemeinsam mit Trainer Alonso. Sportlich wurde die Abschiedsparty von Borussia Dortmund gecrashed, auch wenn das in Leverkusen niemand ernsthaft sauer machte. 4:2 der Sieg von Schwarz-Gelb. Dortmund zeigte sich extrem effizient vor dem Tor und Keeper Kobel tolle Paraden. Für den BVB war es der 4. Sieg in Folge und damit ist die Mannschaft auch am kommenden letzten Spieltag in der Bundesliga im Rennen um die Champions League voll dabei.
Ja, der BVB hatte ja den Trainer gewechselt. Niko Kovac wurde geholt, um diese aus Dortmunder Sicht missratene Saison noch zu retten und den Verein eben in die Fußball-Champions League zu führen. Und es sieht tatsächlich gut aus für die Mannschaft von Niko Kovac.
Ja, zumindest sind wir noch dabei. Ja, das ist auch ganz klar. Und wir haben jetzt noch ein wichtiges Spiel, das müssen wir gewinnen. Und dann werden wir sehen, was unterm Strich dabei rauskommt. Aber das, was die Mannschaft in den letzten Wochen gezeigt hat, ist à la bonheur und das gefällt mir.
Und Stand jetzt hätte Borussia Dortmund alles in der eigenen Hand, weil ja Frankfurt gegen St. Pauli zurückliegt. Dortmund würde einen Sieg gegen Absteiger Kiel zum Champions-League-Einzug reichen. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben sich die Champions-League-Teilnahme heute schon gesichert. Am letzten Spieltag der Bundesliga holte der VfL mit dem 3:1 gegen Leverkusen die Vizemeisterschaft und kann jetzt für die Champions-League planen. Dieses Wochenende ist, wie angesprochen, ein ganz besonderes in der Vereinsgeschichte des Hamburger SV. Gestern sind die Männer in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen, heute die Frauen. Svea Stolt und ihre Kolleginnen gewannen 3:0 gegen Freiburg 2.
Wir sind einfach nur happy und erlöst, dass wir jetzt mit den Männern zusammen diese erste Liga-Aufstiege feiern können.
Genau, morgen in einer Woche, am 19. Mai, dürfen beide HSV-Teams auf den Hamburger Rathausbalkon. Bei der Aufstiegsfeier der Männer im Volkspark stürmten gestern tausende Fans auf den Rasen. Und dabei gab es nicht nur Jubel, sondern auch Verletzte. Lars Pegelow berichtet.
So ein turbulentes Fußballwochenende hatte der HSV noch nie. Nach dem Platzsturm gestern im Volksparkstadion, als die Männer in die Bundesliga aufgestiegen sind, spricht der Verein nun von einer überschaubaren Anzahl an Verletzten. Nach Angaben der Feuerwehr mussten 44 Personen ambulant behandelt werden. Die meisten von ihnen haben sich beim Sprung ins Stadioninnere an Fuß oder Knie verletzt. Es gab auch einen medizinischen Vorfall, der als lebensbedrohlich eingestuft wurde. Der hatte allerdings, so der HSV, nichts mit dem Platzsturm zu tun. Klar ist jedenfalls, die beiden Tore, der Rasen, die Trainerbänke, alles kaputt. Einige Fans haben Sitzschalen im Stadion abmontiert. Auch in den VIP-Räumen wurde im Überschwang randaliert.
Ja, die HSV-Fans haben also den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gefeiert. Der große Stadtrivale könnte heute auch feiern, wenn St. Pauli gewinnt. Bei Eintracht Frankfurt ist der Klassenerhalt zu 100% perfekt, sogar mit einem Unentschieden wäre St. Pauli schon so gut wie sicher dabei. Wir gehen jetzt mal rüber nach Frankfurt. Unsere Reporterin bei der Partie ist Martina Knief.
St. Pauli macht das richtig clever. Der Frankfurter Eintracht fällt nichts ein. 63 Minuten sind gespielt und immer noch ist es so der Spielstand wie nach 16 Minuten. St. Pauli 2, Frankfurt 1, weil sie ihre Defensivspielstärke ausspielen, die Hamburger, und weil die Frankfurter ihre Offensivstärke heute irgendwie in der Kabine gelassen haben. Angriffsbemühungen da vom FC St. Pauli über die linke Seite. Hugo Larsson, der Frankfurter Mittelfeldspieler, grätscht den Ball da doch mit voller Wut auch noch so ein bisschen ins Aus, als ob er sagen würde, jetzt nicht nochmal hier auf unser Tor spielen. Es ist schon gut genug, dass wir mit eurem Defensivriegel, liebe Hamburger, da so große Probleme haben. St. Pauli über die linke Seite, da ist der Spieler zu Boden gegangen, aber Schiedsrichter Dingert macht keine Anstalten, da einen Freistoß für St. Pauli zu pfeifen, muss er jetzt auch nicht mehr. St. Pauli hat sich den Ball erkämpft, ist da schon auf Frankfurter Seite. Es steht nach wie vor 2-1 für St. Pauli.
Martina Knief live aus Frankfurt. Hannover 96 hatte vor dem Spiel gegen Fürth nur noch theoretische Chancen, in die Bundesliga aufzusteigen. Und nun haben sich auch diese erledigt. 96 spielte 1-1 gegen Fürth und bleibt zu 100% Zweitligist. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist gerade in Dänemark unterwegs bei der WM. Und auch im zweiten Vorrundenspiel gab es einen Sieg für die deutsche Mannschaft gegen Kasachstan. Burkhard Hupe berichtet aus Herning.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bleibt auf Kurs bei dieser WM in Dänemark und in Schweden. Innerhalb von nur 24 Stunden der zweite Sieg für die Auswahl von Bundestrainer Harry Kreis. Dieses Mal ein 4-1 gegen eine defensiv top organisierte kasachische Mannschaft, die ein bisschen glücklich früh in Führung ging. Der deutsche Mannschaftskapitän Seider fälschte einen Puck ins eigene Tor ab. Danach dauerte es ein bisschen, aber Deutschland kam noch im ersten Drittel zum Ausgleich, ging im zweiten in Führung und dann ein Doppelschlag im letzten Drittel stellte die Weichen endgültig in Richtung Sieg. Deutschland schlägt Kasachstan verdient mit 4-1.
Und schon übermorgen geht's weiter. Das nächste Vorrundenspiel gegen Norwegen steht an. Und zum Schluss noch schnell der Blick zum Tennis. Alexander Zverev bereitet sich auf die French Open in Paris vor. Bei Masters in Rom steht Zverev im Achtelfinale. Deutschlands Nummer 1 gewann locker gegen den Litauer Gaubas. Die Aufgabe im Achtelfinale wird aber deutlich schwerer. Da geht's gegen den jungen Franzosen Fies und gegen den hat Zverev schon zweimal verloren.
Vielen Dank. Mats Nicholson war das aus unserer Sportredaktion. Und das war